Ich möchte den Text für die heutige Predigt lesen. Aus Philipper 3 lese ich die Verse 8 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn das ist mir klar geworden, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ich bitte euch, dass ihr zu einem Gebet aufsteht. Du großer Gott, auf dich setzen wir. Wir vertrauen dir, dass du Leben gibst. Ich bitte dich besonders für die, die Angehörige verloren haben, die jetzt in Trauer leben und die traurig sind über das Loch, das in ihrer Familie entstanden ist. Menschen kommen, Menschen gehen. Herr, wir wissen das. Über den Kopf und über den Verstand ist das völlig klar. Doch wenn wir jemanden in unserer Familie, im Freundeskreis verlieren, dann schmerzt es, Herr. Und dann brauchen wir diesen Blick auf dich. Und es ist gut, dass du Zusagen gibst, dass du trösten, aufbauen und wieder ermutigen willst. Ich bitte dich, dass du mit uns durch diesen Gottesdienst gehst, uns das Herz füllst mit dem, was Stefan Mews gleich sagen wird. Und ich bitte dich, dass es uns Trost, Ermutigung, Hilfe für die Woche gibt, für den Alltag und für die nächste Zeit. Danke für deine Zusagen. Amen. Hier steht ein Glas Wasser.
Ja, danke. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich denke, es war im Frühsommer, als ich das erste Mal hier zur Predigt vorne gestanden habe, überhaupt das allererste Mal in meinem Leben. Und nun ist es schon erneut der Fall. Darüber freue ich mich und hoffentlich ihr auch. Damals hieß mein Thema den Anfang machen. Vielleicht warst du auch dabei und hast das zum Anlass genommen und dir überlegt, wo du in deinem Leben einen Anfang oder einen Neuanfang machen könntest. Das wäre sehr schön. Für mich war meine erste Predigt der Anfang und nach diesem Anfang kam eine Fortsetzung, nämlich jetzt die zweite Predigt und die hört ihr jetzt. Heute ist meine Predigt überschrieben mit dem Titel »Wofür lebe ich?« Diese Frage gehört zu den sogenannten letzten Fragen. Aber das, was es mit den letzten Fragen auf sich hat, soll heute nicht so sehr das Thema sein. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Aspekte wie »Wofür nütze ich mein Leben?«, »Was ist mir wichtig?«, »Was ist für mich wichtig?«, »Worauf konzentriere ich mich?«, was versucht mich genau davon wiederum abzulenken und wie schaffe ich es, den guten Weg zu gehen. Und wir wollen darüber nachdenken, was uns dieser Spruch sagen möchte. Die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Schauen wir noch einmal auf den Refrain des Eingangsliedes. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Dass wir als Christen unser Leben Gott anvertrauen, ist eine klare Sache. Bei ihm sind wir wirklich gut aufgehoben und machen jede Menge wertvolle Erfahrungen mit ihm. Trotzdem verlieren wir das im Alltag immer wieder aus dem Blick, wie wir es auch vorhin im Bibelgespräch entdeckt haben. Wir denken daran, dass wir unser Leben selbst in der Hand hätten. Ja, oberflächlich betrachtet mag das so sein, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Wir können ja was, wir sind ja wer. Aber letztendlich haben wir es doch nicht in der Hand. Ein Unfall, eine todbringende Krankheit und viele Ereignisse mehr zeigen uns nur allzu deutlich unsere Grenzen auf. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Was wirklich zählt? Ja, was zählt denn wirklich? Was ist letztendlich wichtig? Darüber wollen wir miteinander nachdenken. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ja, diese doppelte Zeile hat es doch wirklich in sich. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Heißt das nun Kloster, Zölibat, komplette Konzentration nur auf Gott? Das kann es heißen, muss es aber nicht. Es gibt viele verschiedene Wege und über die möchte ich heute mit dir nachdenken. Hoffentlich gelingt es mir, diese Gedanken so rüberzubringen, dass du selbst für dich herauspickst, welcher Weg für dich geeignet ist. Vielleicht hast du diesen Weg ja auch schon gefunden. Und deswegen habe ich auch eine Sorge, die ich an dieser Stelle dir sagen möchte. Mit allem, was ich gleich ausdrücke, will ich deinen Weg und deine Art und Weise zu leben nicht bewerten. Fühl dich frei, deinen Weg weiterzugehen, wenn es ein guter Weg ist. Ich möchte lediglich anbieten, was ich für mich in letzter Zeit verstärkt erkannt und entdeckt habe. Vielleicht ist das für dich ja auch ganz interessant und nützlich. Um es schon mal vorwegzunehmen, ich verstehe das für ihn allein so, dass ich in seiner Liebe lebe. Und das schließt meine Umwelt definitiv mit ein. Meine Mitmenschen, die Natur, auch wenn ich mich auf meine Umwelt konzentriere und meinen Mitmenschen gegenüber durchlässig werde für die Liebe Gottes, dann bin ich für ihn aktiv. Dann gehört mein Leben ihm, so wie es in dem Lied beschrieben wird. Alles ist schließlich von ihm gemacht. Jedes Tier, jeder Grashalm, jeder Baum, jeder Stern, jeder Diamant und noch viel wertvoller als das, du, jeder Mensch. Wenn wir mit allem, was Gott geschaffen hat, achtsam und liebevoll umgehen, dann ist auch das Gottesdienst. Schauen wir uns doch mal ein paar höchst unterschiedliche Lebensentwürfe an. Vielleicht erkennst du dich ja in dem einen oder anderen wieder. Die Biene. Ein Leben für die Arbeit. Fleißig von früh bis spät. Die Ameise. Noch so ein Workaholic und dazu bestens organisiert. Das Faultier. In den Tag hineinleben. Von morgens bis abends chillen. Die Elster. Ein Leben in Glanz und Gloria. Der Löwe. Die Frau sorgt fürs Essen und muss sich anschließend mit dem begnügen, was er übrig lässt. Das Nilpferd. Bei jeder Gelegenheit das Maul weit aufreißen. Der Marienkäfer. Den Leuten Glück bringen. Auch nicht schlecht. Die Mücke. Blutrünstig sein, Leute piesacken und um den Schlaf bringen. Das Eichhörnchen. Sammeln und für später vorsorgen. Der Maulwurf, im Verborgenen wühlen. Der Windhund, der hat es immer sehr eilig. Und die Schnecke, da geht es ganz langsam durch das Leben. Warst du schon dabei? Hast du dich schon wiedererkannt? Ist dein Leben langsam oder ist es schnell? Lebst du dein Leben oder lebt dein Leben dich? Hoffentlich geht es dir nicht so, wenn du auf deine Vergangenheit zurückblickst und dich fragst, was ist denn eigentlich mit mir passiert in den letzten Jahren, dass die Antwort dann lautet, die 80er sind passiert und die 90er sind passiert und ich habe mich mit ihnen spülen lassen. Ich war ständig beschäftigt. Immer war etwas anderes wichtiger. Nein, nicht war wichtiger. Immer schien etwas wichtiger zu sein. Aber was ist denn wirklich wichtig in deinem Leben? Wozu lebe ich? Warum sterbe ich? Wofür bin ich gut? Kann ich dankbar für mein Leben sein? Und was kann ich daraus machen? Was ist denn nun wirklich wichtig? Eine Annäherung. Vielleicht gibt uns dieser Aphorismus von Otto Milo eine Antwort, der sagt, das Wichtigste im Leben ist zu wissen, was das Wichtigste ist. Aha, aber das hilft uns nur ein kleines Stückchen weiter, denn so wissen wir es ja noch immer nicht. Mit Superlativen muss man vorsichtig umgehen, aber diesen lasse ich hier gelten. Die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Da ist es wieder. Die wichtigsten Dinge im Leben sind keine Dinge. Ja, da ist was dran. Und was ist es nun? Vielleicht das. Es gibt nichts Wichtigeres, als von jemandem gesehen, verstanden und geliebt zu werden. Ob das wirklich das Wichtigste, also sogar das Allerwichtigste ist, darüber möchte ich euch mit euch jetzt nicht nachdenken. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es sehr, sehr wichtig für jeden Einzelnen ist, gesehen, verstanden und geliebt zu werden. Dieser Satz hat in dem Zusammenhang, wo ich ihn gelesen habe, das war ein Kinderbuch mit dem Titel Drachen gibt's doch gar nicht, hat also überhaupt keinen christlichen Bezug. Aber jeder Mensch mit christlichem Verständnis weiß, dass spätestens Gott uns sieht, versteht und liebt. Und das ist sehr schön so, denn es gibt uns Halt und Orientierung im Leben. Egal, was um uns herum geschieht, das macht uns unabhängig und frei. Noch schöner ist es, wenn wir zusätzlich auch von Menschen um uns herum gesehen, verstanden und geliebt werden und es umgekehrt auch mit ihnen tun, also sie sehen, verstehen und lieben. Im 1. Johannes Kapitel 4, und damit haben wir uns ja im Bibelgespräch des letzten Quartals intensiv beschäftigt, heißt es, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Wobei ich dieses Müssen in diesem Satz nicht als Zwang, sondern als klar erkannte Folge interpretiere. Wer geliebt wird, ist kein Schwamm, der die ganze Liebe auf- und damit wegsaugt, sondern er wird gerne die Liebe erwidern oder weitergeben, wodurch sie zunehmend an Raum gewinnt. In Vers 12 heißt es weiter, niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, wird sichtbar, dass Gott in uns lebt und wir von seiner Liebe erfüllt sind. Den Einwohnern von Grönland sagt man nach, dass sie sehr viele verschiedene Begriffe für Schnee hätten. Wenn ich da an unsere Breitengrade und das Wort Liebe denke, empfinde ich da einen Mangel. Für das schnöde Geld gibt es meinem Empfinden nach hunderte und damit viel zu viele Begriffe. Knete, Kohle, Mäuse, Zaster und vieles, vieles mehr. Für die Liebe gibt es nur wenige Synonyme. Und die meisten davon betreffen nur einen Ausschnitt daraus. Die Liebe, die hier gemeint ist, ist eine sehr aufrichtige Liebe, eine am anderen interessierte Liebe, und zwar an dessen Wohlergehen, an dessen Gedanken und seinen Entwicklungen. Das und sicher noch mehr steckt in dem Passus gesehen werden. Und es ist eine Liebe, die Verständnis aufbringt, die nicht verurteilt, die geduldig ist und Anteil nimmt. Das und sicher noch viel mehr steckt in dem Teil verstanden werden. Wenn wir diese Liebe hier in unserer Gemeinde etablieren und diese Liebe authentisch leben nach innen und außen, dann haben wir meiner Meinung nach unseren Auftrag in dieser Welt richtig verstanden und sind auch attraktiv und anziehend für die, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Und jetzt können wir auch die Frage von vorhin wirklich beantworten. Die Bibel sagt es ganz deutlich in Kolosser 3, Vers 14. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Ist die Liebe denn unser Erkennungszeichen? So wie es in Johannes 13, Vers 35 heißt, daran sollen die Leute erkennen, dass ihr meine Kinder seid, weil ihr Liebe untereinander habt? Trifft das auf uns zu? Oder müssen wir uns wie in Philipper Kapitel 2, Vers 1 fragen lassen, helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig? Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe? Werden wir so wahrgenommen? Wenn nicht, dann lasst uns damit anfangen. Ich staune darüber, wie häufig Kirche von außen als etwas Unattraktives wahrgenommen wird und wie anders ich es empfinde. In den Vorurteilen ist oft von ganz vielen Verboten und Pflichten die Rede, die einschränken. Ich dagegen sehe eine ungeahnte Freiheit, die Gott uns schenkt. Die Liebe ist die Grundlage aller Gebote, nicht Verbote, die er uns gegeben hat. In Römer Kapitel 13 heißt es, das wichtigste Gebot, ein Superlativ, den ich gerne annehme, nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört, und alle anderen Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So wie die Verfassung eines Landes über allen Einzelgesetzen steht, so steht also auch das Liebesgebot über allen anderen Geboten. Sie erfüllen sich praktisch automatisch. Und warum ist das so? Wenn wir lieben im Leben, sind wir Gott am ähnlichsten. Was für ein schöner Gedanke. Wir werden Gott ähnlich, weil er die Liebe ist. Das ist echte Nachfolge. Liebe lässt sich aber nicht in der Einsamkeit üben. Du musst dich mit Menschen abgeben, auch mit schwierigen, unvollkommenen und frustrierenden Menschen, die dich frustrieren. Es reicht nicht aus zu sagen, eines der Dinge im Leben, die ich erreichen möchte, ist, ein liebevoller Mensch zu werden. Beziehungen haben Priorität vor allen Dingen. Beziehungen sind das Wichtigste in unserem Leben. Ich denke, das wird auch an den 10 Geboten deutlich. Die ersten 4 Gebote, da geht es um die Beziehung zu Gott. Bei den anderen 6 um unsere Beziehung zu den Menschen. In Prediger 4, Verse 7 und 8 steht ganz deutlich, dass wir Menschen um uns herum brauchen. Da heißt es, noch etwas Sinnloses habe ich auf dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm, auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben, so vergeudet man doch nur seine Zeit. Wie viel Zeit finden oder besser nehmen wir uns für Beziehungen? Letztendlich können wir nur Menschen in das Reich Gottes mitnehmen. Alles andere ist vergänglich und temporär. Gott wird dich nicht fragen, erzähl mir etwas über deine Karriere, deine Sammlung oder dein Bankkonto. Er wird uns danach fragen, wie wir mit Menschen umgegangen sind. Wie will ich Gott erklären, dass mir irgendwelche Dinge oder Projekte immer wichtiger waren als Menschen? Warum sollte Gott mir auch nur einen weiteren Tag schenken, wenn ich ihn verschwende? Der beste Ausdruck von Liebe ist Zeit. Wie wichtig dir etwas ist, lässt sich daran erkennen, wie viel Zeit du darin investierst. Zeit ist dein wertvollstes Geschenk, weil du nur eine begrenzte Menge davon hast. Du kannst mehr Geld verdienen, aber du kannst nicht mehr Zeit verdienen. Wenn du jemandem Zeit schenkst, dann gibst du ihm einen Teil deines Lebens. Liebe ist, sich selbst zu geben. Deine Augen, deine Ohren, deine Anwesenheit, deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration und deine Zeit. Rote Rosen oder Pralinen sind nichts gegen deine Zeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit sagt Folgendes: Ich schätze dich so sehr, dass ich dir das Wertvollste gebe, was ich habe, meine Zeit. Gott hält für jeden von uns, also auch für dich, ganz unterschiedliche Beziehungen bereit. Manche dieser Beziehungen scheinen von außen betrachtet völlig unlogisch zu sein, weil da 2 miteinander in Beziehung gesetzt werden, die scheinbar gar nicht zueinander passen. Aber oft sind genau diese Beziehungen die wertvollsten, denn sie zeigen dir auf, wo du selbst noch Schwächen hast. Wenn du immer nur deinesgleichen suchst, dann entwickelst du dich nicht weiter. Wenn du dich immer nur mit Leuten umgibst, die nur das bestätigen, was du selber sagst oder schon weißt und gerne hören möchtest, lernst du nichts hinzu. Gott ist nicht eindimensional. Er steht für Vielfalt. Diese Vielfalt darf aber nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden. Ich glaube, dass Gott auch in ganz unterschiedlicher Beziehung zu uns steht. Deine Beziehung zu ihm ist ganz anders als meine Beziehung zu ihm. Und das hat überhaupt nichts mit einer Werteskala zu tun. Ich bin Gott so dankbar für diese Vielfalt, dass er uns nicht einen wie den anderen geschaffen hat, dass wir so viel entdecken können, wenn wir die Augen und auch die Herzen offen halten. Bis hierhin ist alles gut und schön. Aber es ist wie immer leider nicht alles rosarot. Noch nicht. Wir sind noch nicht bei Gott. Und so gibt es viele Störer, die Beziehungen auf eine harte Probe stellen. Ob in Familien, in Partnerschaften oder bei Freunden. Unterschiedliche Prioritäten, die Entscheidungen des anderen schwer nachvollziehbar machen und gemeinsamen Aktivitäten im Weg stehen. Überbordende Erwartungen der einen Seite, die die andere Seite so sehr unter Druck setzt, dass diese sich nicht mehr natürlich verhalten kann. Egoismus, der Liebe immer im Wege steht. Für mich übrigens das krasse Gegenteil von Liebe. Irrungen und Wirrungen von woher auch immer. Oft gibt es ja auch noch Dritte. Mangelndes Verständnis und vorschnelles Urteilen. Verletzungen aller Art, ob gewollt oder ungewollt. Schlechtes Gewissen mit der Folge, dass man Gutes und Richtiges unterlässt. Wie schade. Eingeschränkte Offenheit und Authentizität aus Angst vor Enttäuschung. Eingeschnappt sein, anstatt zu vergeben. Missverständnisse, Skepsis und mangelndes Vertrauen. Eine lange Liste. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Vergeben und Vertrauen? Vergeben bezieht sich auf die Vergangenheit, Vertrauen auf die Zukunft. Vergeben sollen wir immer, das sagt uns Gott ganz deutlich, und zwar mehr als die rechnerischen 490 Mal. Aber Vertrauen kann nur ganz langsam aufgebaut werden. Gott fordert uns zur Vergebung auf, nicht aber dazu, uns immer wieder verletzen zu lassen. Das kann bedeuten, dass wir uns aus einer Beziehung zurückziehen. Aber die Tür sollten wir für die, die uns Gott in den Weg schickt, immer offen halten. Ein Neuanfang muss immer möglich sein, so wie es Gott mit uns auch immer wieder macht. Lieben und geben liegen dicht beieinander. In Johannes 3, Vers 16 wird uns gesagt, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie gegeben hat. Oder in Epheser 5, Vers 2, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat. Liebe und Geben, Liebe und Hingabe bilden eine Einheit. Jedoch, du kannst etwas geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne etwas zu geben. Ohne Liebe ist alles nichts. Wir geben uns hin, nicht aus Furcht oder aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe. Alles, was wir geben, ist Gewinn und alles, was wir nicht geben, ist Verlust. Ja, so ist das. Ein schöner Spruch. Wobei man sich sicherlich mit jedem Ökonom trefflich darüber streiten kann und ins Diskutieren kommen kann. Aber hier geht es nicht um ein ökonomisches Prinzip, sondern um ein christliches. Sei durchlässig für Gott. Lass dich von ihm beschenken. Was er dir schenkt, gib weiter. Dadurch hast du nicht weniger. Das ist das Geheimnis. Dieses Teilen verbraucht sich nicht. Ein Wunder? Probier es aus. Lass Gott durch dich scheinen. Gib dich ihm hin, mit Haut und Haaren, mit Herz und Seele, eben mit Hingabe. Echte Anbetung praktizieren wir dann, wenn wir uns Gott ganz hingeben. Gott ist ja kein brutaler Sklaventreiber oder ein rücksichtsloser Herrscher, der seine Macht nutzt, um uns zur Unterwerfung zu zwingen. Er bricht nicht unseren Willen, sondern er wirbt um uns, damit wir uns ihm aus freien Stücken hingeben. Gott ist Liebe und Gott ist Freiheit. Und Hingabe an ihn bringt echte Freiheit, keinen neuen Zwang. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man durch Hingabe seine Persönlichkeit aufgeben müsste. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir uns Gott hingeben, desto stärker finden wir zu uns selbst, weil er uns gemacht hat. Hingabe bedeutet auch, dass wir es tun, selbst wenn wir es nicht verstehen. Und dazu braucht es wieder Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Hingabe ist, sich ihm anzuvertrauen, jetzt und in jedem Moment von deinem Leben. Jetzt stellt sich die Frage, muss ich mich Gott hingeben? Muss ich Liebe weitergeben? Damit kommen wir ja ganz schnell in den Geruch von Werkgerechtigkeit. Als ob Gott messen würde, ja, wer so und so viele Menschen geliebt hat, den nehme ich an. Und wer so und so intensiv geliebt hat, den auch. Nein, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Hingabe und Liebe sind genauso natürliche Folgen wie ein Lächeln in deinem Gesicht, wenn du dich freust. Das ist ja auch nicht einstudiert, sondern es kommt natürlich aus dir heraus. Wenn du Ja sagst zu Gott und dich von seiner Liebe beschenken lässt, dann bist du so voll davon, dass es praktisch überläuft. Dann sind Hingabe und Liebe einfach natürliche Folgen deines gelebten Glaubens. Kann es etwas Attraktiveres geben? Sehen und gesehen werden. Verstehen und verstanden werden. Lieben und geliebt werden. Im Einklang mit Gott. Das ist ein toller Vorgeschmack auf den Himmel. Amen.
Wir wollen jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, die Nummer 136 aus der Quelle, alle Strophen. Bitte steht dazu auf.
Lasst uns zusammen beten. Herr, danke, dass du in dieser Stunde bei uns warst, dass du an unser Herz geklopft hast. Herr, ich bitte dich, klopf weiter an jedes Herz von jedem hier, bis wir es ganz und gar öffnen für dich und deine Liebe. Du möchtest, dass wir Beziehungen pflegen, die Beziehung zu dir und die Beziehung zu den Menschen um uns herum. Was ich so schön finde, du lässt uns nicht allein damit. Du machst es uns vor. Du siehst uns, du verstehst uns und du liebst uns. Du bist immer da, du bist immer nah und du sorgst auch für uns. Das gibt uns inneren Frieden, Gelassenheit und schenkt uns Freiheit. Durch dich sind wir nicht abhängig von irgendwelchen Dingen, die keinen Bestand haben. Du bist ewig. Oft denken wir, das Leben ließe sich aufschieben, bis mal Zeit dafür ist. Nein, das ist ein Irrtum. Lass uns erkennen, der beste Zeitpunkt für Hingabe ist jetzt. Und der beste Zeitpunkt, Liebe zu geben, ist ebenfalls jetzt. Unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben verstehen. Wir können anderen sagen, was wir wissen. Aber überzeugen können wir sie nur mit unserem Sein und dadurch, dass wir dich und deine Liebe reflektieren. Es ist nicht so wichtig, was wir tun, sondern dass unser Herz dabei ist, wenn wir tun, was wir tun. Denn so wird alles, was wir tun, schön und wertvoll vor dir, Gott. Jeden Tag sollst du in mir sichtbar sein, Herr. Jeden Tag soll deine Liebe in mir sichtbar sein. Du füllst, wenn wir dazu bereit sind, unser Leben mit Glauben, mit Hoffnung und mit Liebe. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Danke, dass wir auf dich hoffen dürfen. Und danke, dass du uns liebst. Amen.
Als Segenslied singen wir noch die Nummer 100.